Science und so. Wissenschaft küsst Kultur. Der Podcast. Unterstützt von der Hochschule Fulda. Mit Shaggy Schwarz und Professor Dr. Sascha Skorupka.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge eures Lieblingspodcasts Science und so, Wissenschaft küsst Kultur. Heute mit einem ganz spannenden Thema und einem spannenden Menschen an meiner Seite, Professor Dr. Sascha Skorupka. Hallo Sascha.
Hallo Shaggy, schönen guten Tag. Als du das eben so gesagt hast, habe ich gedacht, zu einem ganz spannenden Menschen an der Seite, bin ich nicht immer spannend?
Ja, heute ganz besonders, denn du hast ja mich darauf aufmerksam gemacht. Ich habe es leider letztes Jahr verschwitzt, denn letztes Jahr war ja ein besonderes Jahr. Wir haben gefeiert 100 Jahre Quantenmechanik. Ja. Wer hat nicht dieses Jahr gefeiert? Und wer saß nicht zu Hause mit einem Sekt und dachte, ach wie toll, 100 Jahre Quantenmechanik. Also ich nicht, deswegen ist es wahrscheinlich ein Thema, wo du heute besonders viel reden und erzählen musst. Denn das ist ein Thema, was mir etwas fern ist, aber trotzdem ein spannendes Thema. Du hast das wahrscheinlich gefeiert, das ganze Jahr über, oder?
Nee, das Peinliche ist ja, dass ich das auch völlig vergessen habe. Deswegen habe ich ja gesagt, Mensch, wir müssen da unbedingt drüber reden, weil 2025 das Wissenschaftsjahr der Quantenmechanik war und wir überhaupt nichts dazu gemacht haben. Das ist eigentlich ein bisschen peinlich, aber das ist ja jetzt nicht so spät. Da machen wir es halt jetzt rückblickend auf das Jahr und erzählen was über die seltsame Welt der Quanten. Oder ich habe mal einen Vortrag drüber gehalten letztes Jahr, da ist es mir dann Ende letzten Jahres, deswegen ist es mir dann eingefallen, wie Wahrscheinlichkeiten, Unschärfen und Zufall die Physik revolutionierten, so hieß der Vortrag.
Ja, Quantentheorie, das ist quasi heute unser Thema und da werden wir heute drüber reden. Da musst du uns jetzt erstmal einführen. Was versteht man darunter?
Ja, die interessante Frage ist, was verstehst du denn darunter? Also, als ich das Thema vorgeschlagen habe, du hast ja gesagt, du hast es jetzt nicht so gefeiert letztes Jahr. Was war denn so, was ist denn deine Idee von Quanten?
Naja, es ist auf jeden Fall, das hat was mit Physik zu tun. Das kann ich schon mal sagen.
Okay.
Und ich glaube, ich habe mir ein bisschen reingelesen, habe Namen gelesen, wie Schrödinger, den kenne ich aus Big Bang Theory. Ja. Dann Heisenberg, den kenne ich aus, ja, natürlich Breaking Bad. So, das ist so meine Anleihe, was ich dazu im Grunde sagen kann. Geht natürlich sicherlich um Elementarteilchen, um Atome, um Moleküle und so weiter. Das spielt da ja sicherlich eine große Rolle. Aber was genau wir jetzt darunter verstehen, das wirst du uns heute hoffentlich erklären.
Ja, so ein bisschen. Also im Rahmen der Möglichkeiten. Wir haben ja immer nur so 30 bis 45 Minuten und dann das Thema in dieser Zeit zusammenzufassen, ist schon sehr sportlich. Aber tatsächlich, es geht um sowas wie Atome, Moleküle und so. Und die Frage, wie oder was die Welt im Innersten zusammenhält. Das ist ja mal so die Frage oder die große Frage der Physik. Die Physik ist ja die Naturwissenschaft in dem Sinne und mit dem Anspruch, dass die Gesetze der Physik alle Systeme der Natur im Großen wie im Kleinen beschreiben. Das ist ja so die Idee. Ne? Also Physik bedeutet ja, nachzuvollziehen zu können, wie die Natur funktioniert und idealerweise auch Vorhersagen treffen zu können darüber, was denn passiert. Also Vorhersagen im Sinne von, ich lasse einen Ball los, was passiert mit dem? So, und ich weiß aus Erfahrung, der fällt nach unten. So, und wenn ich das Ganze physikalisch betrachte, kann ich auch noch sagen, ich weiß, wie lange er fällt, wenn ich weiß, aus welcher Höhe er fällt, wie lange er fällt, mit welcher Geschwindigkeit er unten auftrifft, was danach passiert, wenn ich den Ball so ein bisschen kenne, also wenn er elastisch ist, springt er wieder hoch und solche Sachen. Und das ist eben so die Möglichkeit, die Gesetze der Physik, wenn man sie denn kennt, anwenden zu können, um damit Vorhersagen zu treffen. Das ist so ein ganz grundsätzliches Prinzip. Und dafür braucht man diese Gesetze, irgendwie muss man die haben. Und das ist das, was Physiker und Physikerinnen, ja, was so das tägliche Brot des Physikers, der Physikerin ist, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Das so als Einführung, was ist überhaupt Physik? Und da gab es sehr viele Menschen, die sich damit beschäftigt haben. Man kennt vom Namen her Newton und der runterfallende Apfel, der ja dann als Sinnbild für eine große Computerfirma wurde. Das erste Logo von der Firma war noch sehr, sehr ziseliert mit Newton, der unter dem Baum saß. Heute ist es nur noch der Apfel, der Abgebissene oder der Angebissene. Und Galileo Galilei ist ein sehr wichtiger Mensch in dem Zusammenhang, die eben diese Vorhersagbarkeit als Beispiele für viele andere, aber die beiden Namen kennt man ja in jedem Fall, die eben so diese Gesetzmäßigkeiten der Natur untersucht haben und eben auch als ganz wichtiger Aspekt eben diese Vorhersagbarkeit reingebracht haben. Also man hat ein Modell, so gibt dann Werte ein, berechnet dann was aus und kriegt eine Vorhersage und kann dann überprüfen, ob das stimmt. Das ist so die Grundidee. Mhm. Und das Ganze ist immer weiter, immer weiter, immer weiter gegangen. Und dann gab es, und das ist das Spannende, weil du hast Heisenberg gesagt und welchen Namen hast du noch gesagt? Schrödinger kennst du aus Big Bang Theory?
Naja, die Theorie Schrödingers Katze, so.
Ach so, ja, das ist ja auch, das ist ja auch eine ganz spannende Sache. Genau, die Schrödingers Katze ist eines von den Bildern, die völlig missverstanden worden sind. Denn was heute, sagen wir mal so, in der Populärkultur nimmt man das sehr ernst, diese Idee, dass die Katze in so einem Zwischenzustand zwischen tot und lebendig ist. Und das wird völlig missverstanden. Schrödinger hat das damals aufgebracht, um zu sagen, wie absurd eigentlich diese Idee der Quantentheorie ist. Also Schrödingers Katze ist ein schönes Beispiel dafür, wie man Dinge auch missverstehen kann. Naja, jetzt gibt's aber, um eine lange Geschichte kurz zu erzählen, zwei Theoriegebäude, die sozusagen die beiden Säulen der Physik im Augenblick sind, die einerseits die Quantentheorie ist, über die wir heute so ein bisschen reden wollen, und andererseits die Relativitätstheorie, über die wir vielleicht auch irgendwann mal reden könnten. Die ist ja auch, wird ja auch häufig zitiert, und Einstein mit seiner rausgestreckten Zunge ist ja auch so ein Meme, das kennt ja irgendwie jeder. Vielleicht muss man da auch mal drüber reden. Jedenfalls diese beiden Säulen, Quantentheorie und Relativitätstheorie, sind die beiden Säulen, auf der die aktuelle Physik sozusagen aufgebaut ist. Und das Problem dabei ist, dass es eigentlich keine Verbindung so richtig zwischen diesen beiden Säulen gibt, von der Theorie her. Denn bis Einstein und auch inklusive Einstein war die Idee, dass die Physik rein deterministisch ist. Das heißt, diese Vorhersagbarkeit ist vollständig kausal. Du machst irgendetwas und das führt immer zu dem gleichen Ergebnis. Und du kannst es auch immer ganz genau vorhersagen. Das sagt Determinismus vereinfacht gesagt aus. Und die ganzen Theorien, Galileo und Newton als wichtige Protagonisten und ganz viele andere Leute und Einstein mit der Relativitätstheorie, die bauen alle auf diesen sogenannten Determinismus auf. Und die Quantenmechanik tut das nicht. Mhm. Die baut auf den Zufall auf. Und das ist total, ja, sagen wir mal, seltsam. Oder um es in Neudeutsch zu sagen, das ist total strange, weil damit dieser Determinismus sozusagen, ja, irgendwie doch schon da ist, aber der Zufall eben eine sehr, sehr große Rolle spielt. Im Großen, im Makroskopischen, also in unserer Welt, die wir so erleben, da ist es immer noch sehr, sehr deterministisch. Da ist dieses Ursache-Wirkung, das ist ganz eindeutig. Aber wenn man in der Mikrowelt schaut, also da, wo es um Atome geht oder sogar um Elektronen und so, da ist das eben nicht mehr so eindeutig. Da spielt der Zufall eine sehr, sehr große Rolle. Und das hat damals für ziemlich viel Furore gesorgt, weil es eine völlig andere Form der Beschreibung der Welt ist und nicht mehr so schön mit Modellen fassbar ist. Und um mal deutlich zu machen, was so ein großer Unterschied zwischen der klassischen Theorie, wo viel Determinismus eine Rolle spielt, und eben der Quantentheorie ist so am Beispiel Licht. Was ist eigentlich Licht? Und interessanterweise hat Newton damals schon mal gesagt, das sind Teilchen. Der hat die Korpuskeltheorie aufgebracht, dass Licht aus Teilchen besteht. Mhm. Aber ganz viele experimentelle Befunde haben gezeigt, Licht verhält sich wie eine Welle. Also wenn man Licht zum Beispiel durch zwei dünne Spalte schickt, das ist das berühmte Doppelspaltexperiment, dann sieht man dahinter so ein sogenanntes Interferenzmuster. Das heißt, wenn man Licht als Welle nimmt, was auch immer da schwingt, das ist dann wieder so eine schwierige Frage, aber wenn man das als Welle nimmt, dann verhält sich das wie Wasserwellen. Also wenn man zwei Finger ins Wasser steckt und da so ein bisschen wackelt, dann bilden sich so kreisrunde Wellen und die überlagern sich. Und genau das Gleiche passiert bei Lichtwellen auch. Und wenn man Licht durch so einen Spalt schickt oder durch zwei Spalte, dann sieht man dahinter an der Wand, an dem Schirm, dann so ein Wellenmuster. Also es gibt Bereiche, die sind dunkel, es gibt Bereiche, die sind hell. Und es gibt noch andere Experimente, die zeigen, Licht verhält sich im Grunde genommen wie eine Welle. Mhm. Und dann hat man aber festgestellt, dieses Wellenmodell hat Grenzen aus verschiedenen Gründen. Das führt jetzt ein bisschen sehr, sehr weit. Und das funktioniert so nicht, diese Idee. Und ein anderer bekannter deutscher Name, das ist Max Planck.
Ich frage mich schon die ganze Zeit, wann endlich Max Planck?
Ja, er kommt jetzt. Ja, er ist auch ein ganz bekannter Name. Max Planck, der hat sich damals hingestellt, der war schon ziemlich alt für seine große Entdeckung, weil normalerweise so bei ganz, ganz, ganz vielen berühmten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist die große Schaffensphase so in den 20ern, also zwischen 20 und 30. Da machen die meisten von denen ihre oder haben die meisten von ihnen ihre großen Erfindungen gemacht. Und Planck war schon über 40. Von daher ist es auch nochmal so was ganz Besonderes. Und der hat diese Idee mit den Wellen und mit dem Licht, daran hat er gearbeitet und hat versucht, ein Problem zu lösen, wo die Physiker damals dachten, so, das ist ja eigentlich ein ganz kleines Problem, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und es hat aber nicht geklappt. Und dann hat Planck so eine kleine mathematische Spielerei gemacht, so einen mathematischen Kniff. Und er hat gesagt, okay, dieser mathematische Kniff, ich tue jetzt einfach mal so, als wäre die Welt in winzig kleinen Stufen unterteilt. Also es gäbe es dieses Kontinuum, von dem wir bisher ausgegangen sind, als gäbe es das nicht, sondern immer nur kleine Stufen. Also man, Energie kann nur in Paketen vorhanden sein. Also es, und die Pakete können nicht beliebig groß sein, sondern die haben eine minimale Größe, kleiner geht nicht. Und es sind halt immer irgendwie Stufen drin. Es ist immer irgendwie, es ist halt nicht glatt. So, das war so die Idee. Und plötzlich, das hat er eingebaut in die Formeln, und plötzlich funktionierten seine Formeln so, dass diese Vorhersagbarkeit gegeben war. Ne? Also man hat mit der Formel irgendwas ausgerechnet, hat das dann gemessen, hat festgestellt, Formel und die Aussagen der Formeln passen mit dem Ergebnis zusammen. Und Planck hat das aber immer für so eine, naja, für ihn war das eine mathematische Spielerei. Und witzigerweise hat Einstein das ernst genommen. Er hat gesagt, okay, Kollege Planck, mach das, die haben ja alle zur ähnlichen Zeit gelebt und oder zur gleichen Zeit im Grunde gelebt und gearbeitet. Das waren die großen goldenen 20er Jahre der Physik, übrigens überwiegend in Deutschland, vor allen Dingen in Göttingen. Ganz spannend. Deutschland war in den 20er Jahren weltweit unangefochten in der Physik und auch in der Mathematik an der Spitze. Also in der Mathematik war Deutschland nicht das einzige Land, aber wir waren mal in der Wissenschaft wirklich weltweit unangefochten an der Spitze. In Physik, in Mathematik, in Chemie, Ingenieurwissenschaften. Das war so ein bisschen früher, aber das war mal eine sehr glorreiche Zeit der Wissenschaft für Deutschland. Naja, jedenfalls Einstein und Planck kannten sich natürlich auch und Einstein hat es ernst genommen und hat gesagt, okay, wenn Planck sagt, Energie ist ja in Paketen gequantelt, daher kommt auch dieser, also ich weiß gar nicht genau, woher der Begriff Quant kommt, das habe ich tatsächlich vergessen, aber es bürgerte sich dann dieser Begriff Energiequant ein, also für Energiepaket, Paketchen sozusagen. Das hat Einstein ernst genommen und hat dann damit einen Effekt erklärt, nämlich den sogenannten photoelektrischen Effekt, sehr erfolgreich erklärt, so erfolgreich, dass Einstein dafür den Nobelpreis bekommen hat. Also Einstein hat für eine quantentheoretische Betrachtung den Nobelpreis bekommen, nicht für seine Relativitätstheorie. Mhm. Und damit war dann diese Idee von Planck in der Welt und es hat sich gezeigt, das funktioniert wunderbar. Und dann entwickelten berühmte deutsche Physiker, du hast ja die Namen schon genannt, Schrödinger, Heisenberg, das Ganze weiter und dann kam ein, ich glaube, Belgier oder Franzose, De Broglie heißt der, der eine übrigens beneidenswerte Doktorarbeit geschrieben hat. Der hat dann eingeführt, dass diese Idee dieser, das muss ich noch sagen, das ist ganz wichtig. Dadurch, dass Planck diese Energiequanten eingeführt hat, hat er gesagt, das habe ich ganz vergessen zu erzählen, dass eben Licht nicht eine Welle ist, sondern ein Teilchen. Und dass diese Energieteilchen, diese Lichtteilchen eben immer eine gewisse Größe haben. Das ist dieses Paket. Das habe ich noch vergessen zu sagen. Und mit dieser Idee der Lichtteilchen hat Einstein den photoelektrischen Effekt erklärt. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, hätte ich beinahe vergessen. So, und De Broglie mit seiner grandiosen Doktorarbeit, muss ich gleich noch was zu sagen, der hat dann gesagt, so, das geht nicht nur für Licht, was eben Welleneigenschaften und Teilcheneigenschaften hat, sondern auch für Materie. Er nimmt das nämlich für Elektronen, dann, oder er hat das allgemein für Materie vorhergesagt und dann wurde das mit Elektronen ausprobiert und dann haben wir festgestellt, Elektronen können sich sowohl wie ein Teilchen benehmen, als auch wie eine Welle. Und das Geniale an De Broglies Doktorarbeit war, die war irgendwie 6 Seiten lang oder so, oder 7 Seiten. Nur so als Hinweis, meine Doktorarbeit hat über 100 Seiten. Seine 6 Seiten. Und er hat dafür auch noch den Nobelpreis bekommen. Also so effektiv hat, glaube ich, auch das schon sehr beeindruckend. Ich habe keinen Nobelpreis bekommen. Ich habe gerade meinen Doktortitel bekommen. Musste über 100 Seiten schreiben. Andere Leute schreiben irgendwie 200, 300 Seiten. Er hat 6 Seiten geschrieben und sogar noch den Nobelpreis. Also das ist schon ziemlich cool. Und hat das dann weitergeführt. Und damit war dann diese Idee der Quantenmechanik oder Quantentheorie, die es dann in verschiedenen Ausführungen gibt, Quantenmechanik, Quantenelektrodynamik und was es dann soll, es gibt, dann weiter ausgeführt wird. Und das ist heute die Standardtheorie für Teilchen. Und das Spannende ist, dass diese Standardtheorie für Teilchen, also für den Mikrokosmos, Quantentheorie, eben quasi auf dem Prinzip des Zufalls basiert, vereinfacht gesagt, während die Theorie für den Makrokosmos, die Relativitätstheorie, noch sehr stark diesen Determinismus-Aspekt drin hat. Und diese beiden Theorien, und das ist das Verrückte, was wir in der Situation sind, wir im Augenblick, zwischen diesen beiden Theorien gibt es keinen Übergang. Also du hast Formeln aus der Relativitätstheorie, da kannst du immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner werden bei der Betrachtung. Irgendwann hört es dann auf, da kommst du nicht weiter, dann funktioniert es nicht mehr. Und bei der Quantenmechanik kannst du immer größer werden, aber da hört es dann auch irgendwann auf. Da passt es dann nicht mehr. Und das ist dieser Aspekt mit der Schrödinger-Katze, die ich gleich vielleicht auch nochmal kurz erklären muss, wo es dann nicht mehr passt. Und es gibt keinen richtigen Übergang zwischen diesen Theorien. Mhm. Und das ist im Augenblick die verrückte Situation. So, jetzt habe ich ganz viel erzählt. Du hast du bestimmt irgendwelche Fragen oder so.
Ja, ich bin da auch ein bisschen überfordert, muss ich sagen, weil bei so viel. Hast du genau erklärt, weil wir reden ja über Quantentheorie, ja. Was genau Quanten eigentlich sind? Weil das habe ich zwischen den Zeilen jetzt noch nicht rausgehört. Was genau sind Quanten?
Das sind diese Pakete, diese kleinstmöglichen Pakete, in denen zum Beispiel Lichtteilchen auftauchen können. Also das ist diese Bezeichnung für diese Energiepakete sozusagen.
Mhm. Und das hat Quanten, dieser Name kommt auch von Max Planck oder wo kommt der her?
Ich habe es tatsächlich vergessen. Ich wusste das, ich habe es aber tatsächlich vergessen. Der bürgerte sich irgendwie ein und ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Das ist ein bisschen peinlich.
Ich hab tatsächlich gelesen, da kann ich ja jetzt mal auch, ich habe mich natürlich auch vorbereitet, ich habe quasi das gelesen, dass Max Planck quasi das auch diesen Namen den Quanten gegeben hat, ja.
Das kann gut sein.
Und er hat übrigens den Nobelpreis dafür bekommen, gell?
Ja. Die haben alle den Nobelpreis bekommen. Also Einstein hat ihn für die Quantenmechanik bekommen oder Quantentheorie. Planck natürlich hat es dafür bekommen. Heisenberg hat ihn bekommen, Schrödinger hat ihn bekommen, de Broglie hat ihn bekommen. Und das sind alles, und deswegen war auch 2025 das Jahr der Quantentheorie, weil 2025 sind wichtige, ich glaube, da hat Schrödinger das hat er 26 gemacht, Heisenberg, so rum war es. Heisenberg hat 1925 die sogenannte Matrizenmechanik veröffentlicht. Damit hat er die Basis der Quantenmechanik erstellt. Das ist sehr mathematisch, sehr kompliziert. Und er hat es damals auf die Atome angewendet. Also es gab zu der Zeit, lebte ja auch Niels Bohr, der das Atommodell aufgestellt hat, was heute ja auch klassischerweise so in der Schule gelehrt wird mit den Elektronenbahnen. Die Elektronen fliegen auf festen Bahnen wie Planeten um die Sonnen, auf festen Bahnen um den Atomkern herum und die Elektronen sind negativ geladen, der Atomkern ist positiv geladen und die fliegen da halt. Und damit konnte man eine Menge schon erklären, anschaulich erklären. Deswegen wird es auch immer noch in der Schule erklärt, weil das ein sehr schönes Modell ist, mit dem man einerseits sehr viele Effekte schön erklären kann, was aber andererseits auch immer noch so nachvollziehbar und anschaulich ist, dass es jetzt nicht völlig abstrakt und kompliziert wird. Also da hat man noch so einen Zugang zu der Natur. Mhm. Das Problem bei der Quantenmechanik ist, vor allen Dingen bei dieser Matrizenmechanik, dass die sehr abstrakt ist. Das ist dann einfach nur noch Mathematik. Und wenn man keinen richtig guten Zugang zur Mathematik hat und auch das ganze mathematische Handwerkszeug nicht hat, mir ist das damals im Studium auch sehr schwer gefallen. Und ich habe auch ganz viel wieder vergessen, weil ich es danach nie wieder anwenden musste, muss ich zu meiner Schande gestehen. Dann, ja, ist das einfach, da sind das lauter Formeln, die irgendwie nichtssagend sind. Und das macht keinen Sinn, damit Schüler zu traktieren. Dann ist es schöner, so ein Modell zu nehmen wie das von Bohr, das Atommodell, mit diesen Elektronen, die wie Planeten dann um die Sonne kreisen. Das ist noch anschaulich, das kann man nachvollziehen. Und damit kann man viele Dinge ganz schön anschaulich erklären. Aber dieses Modell von Bohr hat eben gewisse Nachteile. Das funktioniert so nicht. Wenn man geladene Teilchen hat, die sich auf einer Kreisbahn bewegen, dann strahlen die aus verschiedenen Gründen. Und das heißt, sie verlieren Energie und die würden dann in den Kern fallen. Das tun sie aber nicht. Und das war Bohr damals auch schon bewusst, dass es irgendwie nicht so richtig funktioniert, das Modell. Also dass es unvollständig ist, dass es fehlerhaft ist. Und Heisenberg hat dann 1925 mit der Matrizenmechanik das anders formuliert und hat Lösungen dafür gefunden, die eben auf dieser Idee der Quantentheorie aufbauen. Und 1926 hat dann Erwin Schrödinger mit seiner berühmten Schrödinger-Gleichung dann eine andere mathematische Beschreibung gefunden, die eben ganz klar diesen Zufallscharakter reinbringt, denn die beschreibt die Aufenthaltswahrscheinlichkeit von Teilchen. Also wie wahrscheinlich ist es, dass ein Teilchen an der oder der Stelle ist. Und der große Unterschied zu dem klassischen Bild der Lichtwellen mit den zwei Spalten ist halt der, dass wenn man Licht als Teilchen annimmt, dass dann so ein Teilchen ja nur durch den einen oder durch den anderen Spalt fliegen kann. Mhm. Und man kann Versuche machen, dass man, also man kann experimentieren, oder man kann Experimente machen, bei denen man das Licht so schwach macht, dass wirklich nur noch einzelne Photonen fliegen. Und dann kann man auch dieses Doppelspaltexperiment machen. Und dann ist es so, dass das Photon, also dieses Lichtquant, entweder durch den einen oder durch den anderen Spalt fliegt. Und man weiß nicht, durch welchen Spalt das fliegt. Das ist dieser Zufallscharakter. Man kann es nicht sagen. Es fliegt durch den einen oder durch den anderen. Aber durch welchen es fliegt, weiß man nicht. Man weiß nur, wenn dort Photonen durchfliegen, dann fliegt ungefähr die Hälfte durch den einen und durch den anderen Spalt. Und hinten entsteht wieder dieses Wellenmuster. Das ist das total Verrückte an der Geschichte. Also das Wellenmuster entsteht auch, wenn einzelne Photonen durchfliegen. Und da merkt man dann, dass diese Idee, diese anschauliche Idee mit den Wellen und die interferieren, so nennt man das, also die überlagern sich, dass das so einfach nicht mehr funktioniert, sondern dass die Natur tatsächlich komplizierter ist, als wir das mit unseren Modellen, die wir haben, beschreiben können. Hm. Das ist das Verblüffende daran. Aber obwohl wir tatsächlich ja so richtig die Bedeutung der Quantenmechanik, also dieses anschaulich dahinter, das ist tatsächlich sehr schwer. Es gibt dann diese berühmte Kopenhagener Deutung und so und die Schrödinger Katze, zu der komme ich gleich noch. Obwohl wir das nicht mehr so richtig anschaulich nachvollziehen können und auch Vorträge, ich habe letztes Jahr in Hannover einen Vortrag gehört von einem Quantenforscher, der hat das auch versucht irgendwie deutlich zu machen, aber auch dem ist es letztendlich nicht gelungen, das Ganze anschaulich zu erklären, so nach dem Motto, das kann man eigentlich verstehen, sondern auch er musste dann an verschiedenen Stellen sagen, es ist halt die Mathematik, die ist halt so. Und wirklich anschaulich kann man es nicht erklären. So ein bisschen unbefriedigend. Naja.
Du hast gerade die Kopenhagener Deutung angesprochen. Ich habe das gelesen, das kannst du uns gleich auch nochmal genau erklären. Und dann habe ich noch von einer Theorie gelesen, die nennt sich viele Weltentheorien, die quasi Teil dieser Quantentheorie auch ist. Kannst du uns das beides mal erklären, bevor du nochmal auf Schrödingers Katze eingehst?
Naja, in der Kopenhagener Deutung ist es so, dass im Grunde genommen gesagt wird, es gibt zwei wichtige Prinzipien oder zwei oder ein Prinzip und sozusagen ein Verzicht. Das Prinzip ist das Komplementaritätsprinzip. Also in der klassischen Physik gibt es Modelle, die sich gegenseitig ausschließen. Also es kann nicht etwas gleichzeitig eine Welle und ein Teilchen sein. Mhm. Weil das ist vom Konzept her, ne? Du hast eine Welle, da hat man ja Vorstellungen, Wasserwelle oder du nimmst ein Seil, was irgendwie schwingt oder sowas. Da hast du ja sehr konkrete Vorstellungen von. Und ein Teilchen, das ist dann sowas, könnte ein Ball sein zum Beispiel, ist ja etwas vollständig anderes. Das schließt sich gegenseitig aus. Ein Ball kann nicht gleichzeitig eine Welle sein oder eine Welle kann nicht gleichzeitig ein Ball sein. Und das sind sich klassisch ausschließende Beschreibungen. Aber in der Quantenmechanik oder in der Quantentheorie ergänzen sie sich zusammen und ergeben eine vollständige Beschreibung. Und das ist das, wo eben sozusagen dieses Verballhornte ist. Da setzt der Verstand aus. Das sind dann so Formulierungen, die man lesen kann. Das ist aber so ein bisschen, also ich bin mit dieser Formulierung nicht glücklich, weil man dann so tut, als wären wir zu blöd, um das zu verstehen. Das ist aber gar nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, wir haben ein klassisches Modell, was sehr nah an unserer Erfahrungswelt ist. Also wir haben solche Dinge wie Wellen und Teilchen. Und wir haben in der Quantenmechanik oder Quantentheorie aber, ja, sag ich mal, Objekte, die wir mit unserem klassischen Verständnis nicht beschreiben können. Das ist keine Frage von, wir sind zu blöd oder da setzt unser Verstand aus, sondern das ist einfach so, das Konzept, was wir vorher überlegt haben, passt darauf einfach nicht mehr. Mhm. Das ist keine Frage von Doofheit. Deswegen bin ich mit dieser Formulierung sehr, sehr unglücklich. Sondern es ist einfach so, dass unsere anschaulichen Modelle dort eben enden. Das geht nicht mehr. Und wir haben aktuell keine schönere Beschreibung dafür. Mhm. Und es ist auch da, finde ich dann zu sagen, ja, da sind wir halt so doof vor. Ich finde solche Zuschreibungen, finde ich da in diesem Zusammenhang unglücklich. Also das ist die eine Sache, Komplementaritätsprinzip. Modelle, die in der Klassik gut funktionieren, zum Beispiel Hülle-Teilchen, funktionieren in der Quantenmechanik, die sich in der Klassik gegenseitig ausschließen, so wie Welle und Teilchen, funktionieren tatsächlich in der quantentheoretischen Betrachtung gemeinsam. Die haben dann beide Eigenschaften. Und das ist ein Aspekt, das ist ein Aspekt der Kopenhagener Deutung. Und der andere Aspekt ist, dass es dieses Prinzip des Zufalls gibt. Man könnte das auch nennen Kausalitätsverzicht. Mhm. Also wir verzichten auf kausale Zusammenhänge. Ich tue das und es passiert genau das. Das ist ja ein kausaler Zusammenhang. Ich lasse einen Ball fallen, er fällt runter. So, und nach klassischen physikalischen Gesetzen. Das heißt, auf der atomaren Ebene, und das ist ja der Bereich, den die Quantenmechanik beschreibt, gibt es keine Kausalität mehr. Und das ist total verrückt. Das ist das, auf der quasi die ganze Naturbetrachtung die letzten 2000 Jahre aufgebaut hat, dieses Kausalitätsprinzip. Es gibt eine Ursache und eine Wirkung. So, das gibt es in der Quantenmechanik so nicht mehr. Und man hat lange angenommen, dass die Theorie unvollständig ist, weil sie eben nicht dieses Kausalitätsprinzip hat. Da gibt es dann auch so Aussagen von Einstein, wie Gott würfelt nicht. Und es gibt so Betrachtungen, dass man dann eben sagt, naja, da muss es irgendwelche verborgenen Parameter oder so geben. Und da hat man sich auch lange mit beschäftigt. Und der aktuelle Stand ist, dass eben gesagt wird, der ist auch schon länger so, dass eben gesagt wird, nee, dieses Kausalitätsprinzip, was im makroskopischen Kosmos gilt, also in der Welt, in der wir leben, die wir erleben, wir erleben ja nicht die atomare Welt, wir erleben ja quasi Meso- und Makrokosmos, also die mittlere Welt und die große Welt. Da gibt es Kausalität, das gibt es in der Quantenmechanik nicht. Es gibt es da einfach nicht. Und das ist kein Ausdruck der Unvollkommenheit der Theorie, sondern es ist ein Ausdruck der Theorie. Das ist halt so. Das ist ein Naturprinzip. Und das ist eine ganz verrückte Sache. Und dann, wofür die Quantentheorie auch bekannt ist oder auf die Kopenhagener Bedeutung, das ist diese Messproblematik. Mhm. Es gibt dort Zustände, die nennt man verschränkt, und die enthalten sozusagen alle möglichen Zustände. Vereinfacht gesagt, wird dann immer, wenn man versucht, das anschaulich zu machen, wird dann so getan, als würden sich diese Teilchen drehen, das nennt man Spin, das ist wie beim Kreisel. So, du kannst einen Kreisel rechts rumdrehen lassen oder links rumdrehen lassen. Wenn du den mit der rechten Hand drehst, dreht er sich meistens rechts rum. Wenn du ihn links mit Daumen und Zeigefinger andrehst, dreht er sich links rum. Ne? Wenn du so einen Kinderkreisel nimmst. Und so eine Eigenschaft der Drehung ist auch nicht mehr so richtig anschaulich, aber gibt es bei Elektronen zum Beispiel auch, die haben einen Spin. So nennt man das da. Und wenn die miteinander verschränkt sind, also wenn die überlagert sind, was auch immer genau das bedeutet, dann können diese Teilchen alle möglichen Drehrichtungen haben. Du weißt es nicht. Es ist nicht festgelegt, welche Drehrichtung sie haben. Erst wenn du sie anguckst, stellst du fest, aha, das Teilchen hat die Drehrichtung, das andere hat dann die genau entgegengesetzte Drehrichtung. Das muss sich immer gegenseitig aufheben. Und das nennt man verschränkt, diese Teilchen sind dann verschränkt. Und du kannst das dann untersuchen in Experimenten, hast dann zwei Elektronen, verschränkst die miteinander. Und das eine fliegt in die eine Richtung, das andere fliegt in die andere Richtung. Und solange du nicht nachmisst, welche Drehrichtung diese Elektronen haben, ich weiß, das ist total unanschaulich, was ich erzähle, aber das ist in der Quantenmechanik so, da haben die alle Zustände, also die drehen sich in alle Richtungen, du weißt nicht, welche sie haben. Und erst dann, wenn du ein Teilchen anguckst, hast du die Drehrichtung von dem Teilchen und automatisch die Drehrichtung von dem anderen. Und das ist völlig, wenn du das aus der klassischen Perspektive siehst, ist das völlig absurd. Und das hat Heisenberg dann dazu veranlasst, weil du das in der makroskopischen, in der Welt, die wir erleben, eben nicht so siehst, zu dieser Schrödinger Katze ja verleitet, zu dieser Geschichte, wo er sagt, das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, diese Überlagerung und diese ganzen Geschichten. Mhm. Und bei Schrödingers Katze ist es eben so, du hast eine Kiste, in der ist eine Katze drin und eine Giftampulle und ein Schalter, der einen Hammer hält, der über dieser Giftampulle ist. Und dann hast du einen Kasten, der eine radioaktive Substanz enthält, die zerfällt. Und wann ein Teilchen zerfällt, das ist völlig zufällig. Das kannst du nicht vorhersagen. Und du hast jetzt also diese Kiste, kannst da nicht reingucken. Und Schrödinger hat dann gesagt, so, jetzt überlegt mal, also wenn dieser Überlagerungszustand, wir haben also dieses atomare, dieses radioaktive Teilchen auf atomarer Ebene. Wir wissen nicht, ob es zerfällt oder nicht. Das heißt, wir haben einen überlagerten Zustand von einem zerfallenen und nicht zerfallenen Teil. Mhm. Das heißt, die Katze ist in einem Zustand, ach so, wenn das Teilchen dann zerfällt, dann ist dann ein kleiner Zähler, der dann feststellt, oh, das Teilchen ist zerfallen, dann wird der Schalter ausgelöst, der Hammer fällt auf die Giftampulle, die Katze ist tot. Mhm. Solange wir aber nicht in die Kiste gucken, wissen wir nicht, ob das Teilchen jetzt zerfallen ist oder nicht. Das ist genauso wie mit den Elektronen. Solange wir nicht messen, ob die sich in die eine oder in die andere Richtung drehen, wissen wir das nicht. Und dann war die Aussage von Schrödinger, so, dann wissen wir das bei der Katze auch nicht. Das heißt, die Katze hat so einen überlagerten Zustand von lebendig und tot. Mhm. Das ist doch total sinnlos.
Also erst wenn wir die Schachtel aufmachen oder die Kiste, dann wissen wir, in welchem Zustand sich die Katze befindet.
Und solange wir die Kiste nicht aufgemacht haben, wissen wir das nicht. Und das ist doch eigentlich eine total bescheuerte Idee im Grunde genommen. Weil was ist denn so ein überlagerter Zustand zwischen Leben und Tod? Ja. Und das ist eigentlich die Idee der Schrödinger Katze, dass Schrödinger eben gesagt hat, die Auswirkung dieser Theorie auf der mikroskopischen Ebene, auf atomarer Ebene, das können wir verstehen, das können wir nachvollziehen. Aber wenn wir das übertragen auf unsere Ebene, auf makroskopischer Ebene, ist das eigentlich von der Überlegung her, ja, total sinnlos. Das ist eben so dieses berühmte Bild mit der Schrödinger Katze, was immer missverstanden wird, weil ich immer wieder auch lese so, die Katze ist dann in einem Zwischenzustand. Nein, ist sie natürlich nicht. Das ist genau dieser Übergang zwischen Mikrokosmos auf atomarer Ebene und dem Makrokosmos auf der Ebene, wo eben große Objekte sind, wo quantenmechanische Effekte so gut wie keine Rolle spielen. Und letztes Jahr gab es einen Nobelpreis dafür, dass drei Physiker den Bereich, wo quantenmechanische Effekte eine Rolle spielen, sehr viel größer gemacht haben sozusagen. Also ein Objekt, was sich quantenmechanisch verhält, was normalerweise auf atomarer Ebene passiert, haben sie dann auf die Größe, ja, ich glaube, das Ding hatte irgendwie die Größe vom Handteller oder so, dann so groß gemacht und es hat sich trotzdem quantenmechanisch verhalten. Das war aber experimentell sehr aufwendig, gibt ja auch nicht umsonst dafür dann den Nobelpreis und zeigt eben, dass man diese, sage ich mal, quantenmechanischen Effekte auch größer machen kann. Und das ist deshalb ganz spannend, weil man damit dann in Richtung Quantencomputer und so gehen kann. Dafür war das physikalisch wichtig und spannend.
Ich habe eingangs noch eine Frage gestellt. Ich weiß gar nicht, ob du diese schon beantwortet hast. Ich glaube nicht, denn die Frage des Viele Welten, der Viele Welten.
Ach so, nee, das habe ich noch nicht beantwortet.
Stephen Hawking, den Namen kennt man ja auch. Der ist da, glaube ich, auch federführend gewesen. Erklärt uns das nochmal, denn das hat ja was mit etwas zu tun, worin ich mich gut auskenne, mit dem Multiversum sozusagen, würde man heutzutage sagen.
Ja, naja, die Idee ist, wenn man dann versucht, dem Ganzen so ein bisschen wieder, was heißt so ein bisschen, also wenn man dem Ganzen Kausalität geben möchte, dann ist es ja unbefriedigend zu sagen, wir wissen eigentlich nicht, also solange wir nicht geguckt haben, wissen wir nicht, in welchem Zustand das Teilchen ist. Mhm. Und das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Das muss ja irgendeinen Zustand haben. Also diese Idee, dass der Zustand erst dann von dem Teilchen, dass der erst dann bestimmt wird, wenn wir drauf gucken, das ist ja völlig absurd. Woher soll denn das Teilchen wissen, dass wir gucken, sozusagen? Ne? Also das ist dann so diese Frage. So hieß auch der Vortrag, den ich in Hannover gehört habe, die Frage wurde nicht so richtig beantwortet, muss ich sagen, leider. Ist der Mond da, auch wenn ich ihn nicht sehe? So, und ja, der Mond ist ja kein mikroskopisches Objekt und natürlich ist er da. Aber diese Grundfrage, der ja in der Quantenmechanik eine große Rolle spielt, dass eben durch das Messen, durch das Angucken, anschaulich gesagt, wird ja erst der Zustand manifestiert. Das ist ja völlig unbefriedigend. Und deswegen ist eher so, gibt es dann bei der Viele-Welten-Theorie dann die Idee, naja, das Teilchen existiert nicht in einem unbestimmten Zustand, sondern es existieren zwei Versionen von dem Teilchen. In der einen Welt existiert die eine Version, in der anderen Welt existiert die andere Version. Und wir, ja, landen durch das Gucken, durch das Angucken des Teilchens in einer dieser Welt. Das heißt, das Universum spaltet sich permanent. Jedes Mal bei solchen ja unbestimmten Zuständen in zwei Universen auf. Das eine Universum, wo das Teilchen sich von mir aus rechts rumdreht und das andere Universum, wo es sich links rumdreht. Und das ist diese, vereinfacht gesagt, diese Viele-Welten-Theorie. die ich genauso unbefriedigend finde wie die andere Erklärung, weil, ja, ich stelle mir dann die Frage, wie viele Universen sollen das denn sein und wo sollen die denn alle hin und wie entscheidet sich dann, ob wir in dem einen oder in dem anderen Universum sind? Mhm. Das finde ich auch irgendwie unbefriedigend, aber das ist tatsächlich auch so die Situation in der Quantentheorie. Das funktioniert alles super. Also wir anschaulich kann man sich das nur schwer oder gar nicht machen, was da passiert. Andererseits ist es aber so, dass die Formeln, dass die physikalischen Gesetze so wunderbar funktionieren, dass wir damit, ja, das dominiert ja unsere ganze Technik heute. Also die Tatsache, dass wir Laser haben, dass wir Computer haben mit diesen winzig kleinen Strukturen und den Chips, das ist alles Quantenmechanik. Das funktioniert alles mit quantenmechanischen Beschreibungen und es funktioniert wunderbar. Das heißt, diese Theorie funktioniert. Wir haben halt nicht so richtig oder eigentlich gar nicht, je nachdem, wie man liest, eine anschauliche Erklärung dafür. Und das ist unbefriedigend.
Ja, macht es natürlich auch für Leute wie mich dann auch schwieriger, da überhaupt viel zu verstehen. Also ich habe jetzt einen größeren Einblick bekommen, als ich es vorher hatte. Ich habe mich ja auch natürlich auch vorbereitet für den Podcast. Ja. Aber das Einzige, was mir so hängen geblieben ist, sind die Namen der Wissenschaftler. Hauptsächlich auch Männer, gell, ist mir da auch wieder aufgefallen. Na gut, aber war ja früher so.
Ja, zum einen war das früher so, zum anderen gibt's auch Frauen, die da durchaus eine Rolle gespielt haben. Also zum Beispiel eine Mathematikerin ist sehr bekannt in dem Zusammenhang. Das ist Emmy Noether, die auch viel in der Physik gemacht hat. Das war tatsächlich, also dass es da so wenig Frauen gibt, liegt tatsächlich auch daran, habe ich neulich über sie nachgelesen. Frauen durften damals erst nicht studieren und dann später durften sie nicht Professoren werden. Also das war in der Zeit 20er Jahre, waren Frauen einfach in dem Bereich nicht zulässig. Und es gab dann, Emmy Noether war wohl so begabt als Mathematikerin, dass dann tatsächlich ich habe vergessen, wer ihr Förderer war, ich habe es neulich erst nachgelesen, die sich dann dafür eingesetzt haben, dass sie dann eine unbezahlte Stelle bekommt als Dozentin. Und erst sehr viel später hat sie dann tatsächlich eine bezahlte Professorenstelle bekommen. Also da war Deutschland und auch viele andere Länder, aber da weiß ich von Deutschland weiß ich es jetzt halt, war lange Zeit rein männlich dominiert. Frauen haben in der Naturwissenschaft nichts zu melden gehabt.
Ich meine, du bist ja Physiker. Wie ist es denn heutzutage, gerade in der Physik? Also wie ist denn der Männer-Frauenanteil? Hast du da einen Einblick?
Ja, es ist immer noch so, dass mehr Männer Physik studieren als Frauen. Und was ich im Augenblick oder was ich während meiner Studienzeit, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, und was ich so während meiner Doktorandenzeit vor allen Dingen erlebt habe in den Nullerjahren war, dass die Physik-Community damit sehr unglücklich war, dass und auch sehr stark, sehr intensiv versucht hat, Frauen in dem Bereich zu fördern. Das hat zu ähnlichen Ungerechtigkeiten geführt, die ich erlebt habe, wie umgekehrt, als dann sehr begabte Frauen, weil das eben damals in den 20. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts nicht so üblich war, dass dann sehr begabte Frauen nicht entsprechend gefördert worden sind, sondern irgendwelche nicht so begabten Männer dann Positionen bekamen. Das hat sich zum Teil so ein bisschen umgedreht, also die Erfahrung, die ich gemacht habe. Also ich habe einige Beispiele, wo ich mir so gedacht habe, ja, da hat das Geschlecht eine große Rolle gespielt. Und ich kann das einerseits verstehen, also ich finde das, ja, sagen wir mal so, es ist schon bemerkenswert, die Tatsache, dass das eher männerdominiert ist. Von daher kann ich verstehen, dass man da sagt, naja, wir wollen schon, dass auch Frauen Möglichkeiten haben. Aber ich habe so in meinem Studienalltag und auch heute, da arbeite ich ja sehr viel mit, ich bin ja im Fachbereich, in dem sehr viele Frauen sind, mir ist es immer völlig egal gewesen, ob das eine Frau oder ein Mann ist. Mir ist immer wichtig gewesen, kann die Person was oder kann sie nichts oder kann sie wenig? Kann sie viel oder kann sie wenig? Ist sie gut oder ist sie schlecht? Und ich habe mehrfach jetzt miterlebt, dass dann sich ja Entscheidungen sehr stark am Geschlecht orientiert haben. Und das finde ich immer problematisch. Hm. Völlig unabhängig, in welche Richtung es geht. Ne? Also es sollte darum gehen, was die Personen können. Und das Geschlecht sollte keine Rolle spielen. Das tut es ja auch heute überhaupt nicht mehr, leider. Heute spielt das Geschlecht eine sehr große Rolle. Das finde ich problematisch.
Ja, übrigens auch mal ein Thema, worüber wir auch mal sprechen.
Ja, da müssen wir auch mal drüber sprechen. Und nicht, dass ich jetzt irgendwie mich missverstanden werde. Ne? Es geht jetzt, also ich habe sowohl mit Männern als auch mit Frauen immer zusammenarbeiten können. Und bei guten Personen auch gut zusammenarbeiten können und bei schlechten, unabhängig vom Geschlecht, eben auch nicht so gut. Das war mir immer egal. Aber es war tatsächlich so, in Physik damals waren wir zu über 90% Männer und ein paar Frauen. Und die wurden auch immer sehr umsorgt. Das waren dann, die waren dann so ein bisschen Exoten oder Exotinnen, muss man ja dann sagen. Und waren natürlich auch, ja, hatten schon einen besonderen Status. Und ich sage das jetzt alles wertfrei, ne? Das ist jetzt weder gut oder schlecht, sondern es einfach war dann eben so. Und ja, was sehr auffällig ist, wenn man Physik studiert, gerade wenn es dann die höheren Semester sind, ist es dann auch fast, ja, es ist eigentlich auch egal, ob es dann Männer oder Frauen sind. Die Leute, die sich so eher durchsetzen, die ähneln sich alle vor allen Dingen darin, dass sie eine ausgeprägte Nerdigkeit haben. Das gehört halt dazu.
Ja, spannend. Spannendes Thema, großes Thema.
Ja.
Ja, da wird man auch noch in Jahrzehnten drüber sprechen, will ich mal sagen.
Ja, und wir können gerne mal, also das Thema Frauen und Männer in der Wissenschaft und so, da gibt es ja ganz, ganz viele spannende Aspekte. Auch ganz viele Frauen, die von Männern ausgenutzt worden sind und um ihren Ruhm gebracht worden sind. Da gibt es ja inzwischen auch Veröffentlichungen drüber und auch populärwissenschaftliche Bücher, die das Thema aufarbeiten. Können wir gerne mal drüber reden. Das gibt es ganz, ganz viel. Da ist auch viel Ungerechtigkeit passiert. Ne? Ich möchte auch in gar keinem Fall missverstanden werden. Von daher können wir da gerne mal drüber reden. Das ist auch ein spannendes Thema.
Ich trage mir das auch mal ein. Aber für heute haben wir, glaube ich, genug geredet. Vor allem, ich glaube, du hast heute.
Es tut mir leid, dass ich heute so viel geredet habe. Aber es war da nun letztes Jahr eben das Jahr der Quantenmechanik war, dachte ich, müssten wir, das ist ein Thema, das müssen wir einfach mal besprechen.
Genau. Das muss gefeiert werden. Gefeiert haben wir heute auch ein bisschen hier im Podcast. Wir sind am Ende angekommen. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören auch dir. Du hast heute viel reden dürfen, aber natürlich auch am Ende nochmal Quantentheorie. Spannendes Thema. Vielen Dank, dass ich jetzt tatsächlich ein klein wenig zumindest mehr Einblick in dieses große Thema habe. Vielen Dank dafür. Ich bin raus. Die Abschlussworte gehören dir.
Vielen Dank dir, Shaggy, dass du so geduldig zugehört hast und auch vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer draußen, die hoffentlich auch geduldig zugehört haben und ertragen haben, dass heute so viel ich geredet habe. Es tut mir leid, aber manchmal ist das so, es wird bestimmt auch Folgen geben, wo dann nur Shaggy redet und ich staunend und schweigend das Ganze dann verfolge. Ja, in diesem Sinne, alles Gute von uns und bis zum nächsten Mal und vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid.